So, guten Morgen, liebe FECG, Freie Evangelische Christusgemeinde Ratzeburg. Habe ich extra geübt, damit ich weiß, wo ich hier bin. Tatsächlich ist das, glaube ich, mein 5. Mal, dass ich hier bin. Ich war im letzten Jahr einmal hier als jemand aus Mecklenburg-Vorpommern, der dort Rangerleiter ist, gepredigt hat. Wie heißt er nochmal?
Kai Hewiker.
Kai Hewiker, genau. Dann habe ich den Open Doors Vertreter hier erlebt, ein ganz sehr wichtiger Impuls, glaube ich, und ich finde es toll, dass ihr auch solche Leute einladet, die euch deutlich machen, dass unsere christliche Gemeinde ja so weit verbreitet ist und im Gegensatz zu uns oft unter schweren Bedingungen lebt und auch überlebt. Genau. Dann habe ich noch gehört, den Armin mit Neustart, nee, Aufbruch, genau. Und dann letzte Woche diesen wunderbaren Ranger-Gottesdienst mit dem Thema von Benny Frei sein. Schön, dass es euch gibt. Ich bin Bernd Lehmann, bin 68 Jahre alt, lange verheiratet mit meiner Frau Angela. Wir haben eine Tochter, einen Schwiegersohn, zwei wunderbare Enkelkinder. Warum bin ich jetzt heute hier? Einmal durch diese Einladung und Verbindung zu Dirk und Steffi Laval, aber auch, weil unsere Kinder seit 5 Jahren schon einen Campingplatz haben in Kalkütte und seit dem 1. Mai haben auch wir dort einen Campingplatz. Das heißt, so ein Drittel unseres Lebens verbringen wir jetzt fast in eurer Nähe. Und das ist gut. Ja, was predigt man, wenn man in so eine Gemeinde geht? Einfach mal so, die man eigentlich gar nicht kennt. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich das weiß, ich predige irgendwo, Gott immer zu fragen und zu gucken, was ist dran. Er weiß es ja am besten. Und ich wünsche und bete, dass Gott mich und auch euch berührt heute. Ihr seid sicherlich auch Leute, die Nachrichten gucken und die Queen ist ja verstorben. Ist es traurig, oder? Ich weiß gar nicht, ob ihr trauert. Ich habe nicht so ganz viel Verständnis dafür, dass Menschen 24 Stunden in einer Reihe stehen und gucken nochmal auf diesen Sarg dann mit dieser Flagge drauf. Eine britische Institution, 70 Jahre Herrschaft, Regentschaft gingen zu Ende. Eine Regentschaft, die ja nicht wirklich eine Regentschaft war, denn sie hatte ja keine Macht. Was mich schon interessiert hat und auch bewegt hat, ist, dass dieses Volk der Briten, aber auch die anderen Länder ja dieses Lied gesungen haben, God save the Queen. Ich weiß gar nicht, ob die sich Gedanken gemacht haben, was sie da gemacht haben. Das sind ja viele Millionen, die immer wieder ein Gebet gesungen haben. Gott segne die Königin. Mich hat das beeindruckt. Nun ist ja 70 Jahre auch eine biblische Zahl, ich will da gar nicht so viel reinlegen, aber ich frage mich manchmal, wie oft beten wir als Kinder Gottes für unseren Bundeskanzler, für unsere Regierung, für unseren Bürgermeister und die Verantwortlichen in der Stadt. Gott segne die, die uns regieren. Dazu sind wir aufgerufen. Und wenn wir bedenken, diese Queen hatte ja ein Ansehen und sie hatte eine Beständigkeit und Zurückhaltung, die viele Leute vermissen werden. In einer Zeit, die so schnell sich verändert. Viele wollten, glaube ich, dass es ewig so bleibt. Und sie sind unsicher, ob das mit dem King Charles III. So weitergehen wird. Und das, obwohl sie gar keine Macht hatte. Ihr kennt vielleicht alle den Wunsch, wenn ihr mal Geburtstag habt oder irgendwas Besonderes ist, dass die Leute zu euch sagen, bleib so, wie du bist. Kennt ihr das? Wenn Leute dich gut kennen und denken, Mensch, du bist ein toller Typ, sagen sie, Benny, bleib so, wie du bist. Benny, was denkst du dann? Man kennt seine Schwächen, genau. Das ist zwar ein Kompliment, aber manchmal denke ich, wenn du wüsstest, wenn du mich so sehen würdest, wie meine Frau mich sieht, da lacht ihr, weil ihr genau wisst, ja, wenn man eng zusammen ist, dann kann man sich nicht voreinander verbergen und dann ist es vielleicht gar nicht so toll, wie man wirklich aussieht, oder? Und trotzdem halten wir es ja miteinander aus. Und man kann sich auch fragen, will Jesus denn auch, dass ich so bleibe, wie ich bin? Will Jesus das, dass du so bleibst, wie du bist? Später komme ich auf diese Gurken zu sprechen. Benny Mundt hat am vergangenen Sonntag einen meiner Lieblingsverse zitiert aus Psalm 139, die Verse 23, 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigem Weg. Das spricht das an, dass Gott eigentlich, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber er wusste, er braucht Gottes Gnade. Er braucht Gottes Treue zu ihm. Und er braucht es auch, dass Gott ihn lenkt und leitet. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben. Ich weiß nicht, ob es da schon irgendwo steht. Nein, das muss ich jetzt hier anschalten, habe ich gehört. Okay. Hoffentlich klappt das jetzt. Nee, da ist der richtige Schalter. Okay. Gottes Weg mit dir. Vor ein paar Jahren hat ein Pastor und seine Frau bei einer Pastorenkonferenz ihren Lebensweg erzählt. 36 Jahre als Pastor in verschiedenen Gemeinden. Und sie haben deutlich gemacht, dass sie heute, am Ende dieser 36 Jahre, nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Und das Gute war, dass sie nicht verbittert waren. Dass sie immer noch voller Freude und verliebt waren in diesen Jesus, der sie einmal zu sich gezogen hat. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man lange mit Jesus geht, Gemeindekontakte hat, was auch immer. Häufig wird das schwierig. Und häufig erlebt man Konflikte und Dinge, die einem nicht so gut gefallen. Und trotzdem sind sie diesen Weg der Veränderung mit Jesus gegangen und Jesus mit ihnen. Und ich fange an mit einem Vers aus 1. Thessalonicher 5. Ups, jetzt schaue ich mal, ob wir das hinkriegen. Okay. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Was für ein schönes Wort. Der Text steht am Ende dieses 1. Thessalonicher Briefes. Man könnte sagen, ein Postskriptum. Das, was Paulus zusammenfassend noch sagen wollte. Er schreibt diesen Brief und auch diesen zweiten Brief an eine wirklich vorbildliche Gemeinde. Er ist richtig stolz auf diese Gemeinde, die das Wort Christi mit Freuden aufgenommen haben. Und obwohl Paulus dann abreisen musste, haben sie daran festgehalten. Sie sind darin gewachsen. Sie haben Liebe untereinander und ein sehr missionarisches Herz. Paulus beschreibt, die ganze Stadt wusste von dieser Gemeinde und was sie mit Jesus erlebt haben und erleben. Und interessanterweise schreibt Paulus im ersten Brief über die Entrückung, ganz kurz, um das noch klarzustellen, es gibt einen Zeitpunkt, wenn Gott seine Gemeinde zu sich holt. Die, die im Glauben gestorben sind, aber auch die, die im Glauben mit Jesus leben. Und im zweiten Brief schreibt er über die Wiederkunft Christus nach all dem Chaos, was der Antichrist anstellen wird. Mit Armin habe ich kurz darüber ausgetauscht am letzten Sonntag. Die Frage ist, viele sind schon ein bisschen älter so, und habe vielleicht schon 20, 30 Jahre hinter euch als Christ und es läuft so seine Bahn, oder? Läuft doch seine Bahn und geht zum Gottesdienst, man hat seine stille Zeit, hört Predigten, dies und das, Losungen. Und doch, vielleicht fragt ihr euch manchmal, komme ich wirklich beim Ziel an? Schaffe ich das, einmal vor Gott zu stehen? Muss man sich das eigentlich fragen? Also, Jesus hat ja vor, dass wir eigentlich ihm ähnlich werden. Dann sind wir wieder bei der Frage, passen wir eigentlich zu diesem Gott? Die Bibel bezeichnet uns als Gemeinde ja auch als Braut Jesu. Und wenn wir uns Jesus angucken, wie er war, muss die Braut etwas sein, die zu ihm passt wirklich. Da gibt es ein Wort ohne Flecken und Runzeln. Und wir wissen, jede Braut wird so schön gemacht, dass da alles, was irgendwie nicht so gut aussieht, verdeckt wird. Ja, das Kleid ist schön, alles ist gut geschminkt. Schaffen wir das? Schaffen wir das in dieser Zeit, auch in den ganzen Herausforderungen, die wir haben, vielleicht am Arbeitsplatz, mit schwierigen Kollegen, Mitarbeitern, auch in unserer Ehe, mit den Problemen unserer Ehefrau, unseres Ehemannes, mit den Kindern, die uns herausfordern, flippen wir da nicht manchmal aus, sind ungerecht, kommen wir an unsere Grenzen und denken, passt das? Passt das zu einem Christenleben? Wie schaffe es, dass ich das, das Ziel zu erreichen, ohne Burnout, ohne Verbitterung, ohne dass ich am Ende sage, naja, ich glaube zwar an Jesus, aber es war doch, ich glaube, es ist ein Kampf, dahin zu kommen. Es ist eine Herausforderung, dahin zu kommen. Und dazu kommt noch zu all den normalen Herausforderungen des Lebens, die wir haben, die Erwartungen der Gemeinde und vielleicht auch das, was wir in unserem Kopf denken, was wir alles für Gott tun müssten und sollten. Wir haben ja oft auch Bilder im Kopf von Gott, wo ich merke, die sind, passen gar nicht zu Gott. Passen gar nicht zu Gott. Ingolf Elzel war bei uns in der Gemeinde vor wenigen Wochen und hat über den Heiligen Geist gepredigt. Und er hat abgeschlossen mit einem Wort, und mit einem Wort, das hat mich sehr beeindruckt. Moment, das habe ich eigentlich fürs Ende gedacht, aber ich glaube, es ist ganz schön. 2. Korinther 13,13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ihr kennt das als Segenswort. Wenn ihr an Jesus denkt, hat er gesagt, denkt ihr dann an Gnade? Denkt ihr an Gnade? Jesus, der für euch gestorben ist, das hat Jonathan schon gesagt. Jesus ist gekommen und hat Gnade für uns gebracht. Wenn wir an Gott denken, denken wir dann an Liebe, die uns umhüllt, die uns wohltut. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes, der Heilige Geist immer da ist. Wenn wir morgens aufwachen, können wir mit dem Gedanken aufwachen, Jesus ist mir gnädig. Egal wie schwierig dieser Tag wird. Und auch wenn ich Fehler mache, vielleicht wenn ich sogar sündige, ich kann es ihm bekennen und er ist mir gnädig. Und der Gott, an den ich glaube, ist ein Gott der Liebe. Und der Heilige Geist, er ist da, er ist gegenwärtig. Wie oft denken wir, wir müssen etwas dafür tun, dass er gegenwärtig ist, aber das Wort Gottes sagt, er ist da, er ist gegenwärtig. Nur noch mal zu dem Text, den ihr da immer noch seht, der Gott des Friedens. Der Gott des Friedens, das ist eine Bezeichnung unseres Gottes in dieser unruhigen und friedlosen Welt. Was verbindet ihr mit dem Gott des Friedens? Habt ihr Bilder des Friedens im Kopf? Ah, könnt ihr das erkennen, was dafür ein Bild ist? Ein schlafendes Kind. Ein schlafendes Kind ist für mich ein Bild des Friedens. Ich habe ein Bild von unserer Enkeltochter, ich habe es leider nicht gefunden, wie sie vielleicht mit 1,5 Jahren oder 2 Jahren auf ihrem Bett liegt, die Arme so ausgestreckt. Und es ist einfach, also für mich, ein Bild des Friedens. Und wenn wir an einen Gott des Friedens glauben, dann können wir uns auch vorstellen, dass er ein Gott sein möchte, der uns diesen Frieden schenkt. Und mit diesem Frieden in uns durchs Leben geht. Der Prophet Jeremia, der ja ein sehr umkämpftes Leben hatte, ein sehr stressiges Leben, einen Dienst, zu dem Gott ihn berufen hat, um den ich ihn nicht beneide, der hat etwas gesagt, eine Stelle, da komme ich später nochmal drauf zurück, aber ich sage sie, ich wachte auf und sah umher, mein Schlaf war mir köstlich gewesen. Man kann auch übersetzen, mein Schlaf war mir sanft gewesen. Können wir so aufwachen morgens? In dieser Gewissheit, der Heilige Geist ist da, der Gott des Friedens ist da. Und ich denke daran, oh, Gott ist da. Ich bin mit ihm verbunden und er erfüllt mein Herz. Diese Vorstellung allein finde ich wunderbar. Man räkelt sich und fühlt sich pudelwohl, auch wenn der Tag kommt. und wenn all die möglichen Aufgaben auf uns warten. Heiligung steht da. Der Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch. Eine andere Übersetzung heißt, heilige euch völlig. Die Heiligung beschreibt ja einen Prozess der Veränderung, durch den wir alle gehen müssen. Ohne dass wir uns verändern, charakterlich, sagt die Bibel, ohne dass wir geheiligt werden, können wir Gott nicht sehen. Ein krasses Wort, oder? Ein krasses Wort, finde ich. Und doch sagt die Bibel das. Also am Ende unseres Glaubenslebens sollen wir nicht mehr so sein wie am Anfang. Heiligung, das steht für Absonderung, für Bereitstehen für etwas Besonderes. Und als Kind Gottes, als Mann Gottes, als Frau Gottes bist du berufen, für diesen Gott einzustehen. Das, was Jonathan auch, oder wer sagte das mit den Losungen heute? Unser ganzes Leben, hast du gesagt, sollen wir für diesen Gott leben. Das ist unsere Berufung. Und diese Veränderung soll ganzheitlich geschehen. Völlig oder durch und durch. Alles, was dich ausmacht, dein Denken, dein Fühlen, soll mit diesem Gott verbunden sein. Auch sogar dein Körper. Vielleicht kennt ihr diesen englischen Begriff Soaking. Es gibt so eine Gebetsbewegung. Soaking. Das steht für eine bestimmte Art, sich auf Gott einzulassen. Ich nehme mir Zeit, um auf Gott zu warten. Manche machen das, indem sie sich ganz ruhig hinsetzen, ganz meditative Anbetungsmusik hören und ihre Gedanken zur Ruhe bringen. Zu sagen, Gott, hier bin ich. Rede du zu mir. Es kann durch Bibelmeditation sein, intensive Stille vor Gott. Und motiviert ist das von diesem Verlangen, Gott soll mich berühren und er soll mich durchdringen. Und dazu gehört auch das Wissen, ich schaffe das ja gar nicht, irgendetwas an mir wirklich zu verändern. Das ist so schwer, wenn wir das selber versuchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, wer es von euch geschafft hat, zu sagen, ich habe die schlechte Angewohnheit und morgen lasse ich sie. Das geht nicht so einfach offenbar, oder? Wir brauchen Gottes Geist und seine Hilfe. Sprachlich bedeutet soaking einweichen oder auch das Verb bedeutet sich voll Wasser saugen, durchsickern. Und jetzt kommen diese Gurken ins Spiel. Was hat denn der Weg mit Gott mit gewürzten Gurken zu tun, werdet ihr euch fragen. Ich weiß gar nicht, ob jemand, also wahrscheinlich ist das eine europäisch genormte Gurke jetzt hier. Salatgurke, kennen wir alle. Wir wissen, die Läden dürfen gekrümmte Sachen gar nicht verkaufen, die werden irgendwie entsorgt. Ja, es ist ganz komisch. Ich weiß nicht, diese kleinen schmecken etwas würziger. Ja? Ich weiß nicht, wer mag gerne Gurken von euch? Okay, lieber die oder lieber die eingelegten? Mal so, mal so. Okay. Gut. Es ist ja interessant, dass in umgangssprachlich die Gurke nicht so einen guten Ruf hat. Es gibt eine saure Gurkenzeit. Das ist die Zeit im Sommer, wenn die Nachrichten, wenn nicht so viel Böses passiert, über das die Nachrichten berichten können. Ja, dann suchen sie irgendwas raus in dieser saure Gurkenzeit, womit sie die Seiten füllen müssen und die Nachrichten. Oder auch, man spricht von einer Gurkentruppe, wenn der Fußballclub jetzt irgendwie das Kicken verlernt hat. Ja? Ich würde wahrscheinlich dazugehören, wenn ich Fußball spielen müsste. Es ist nicht wirklich positiv, was mit diesen Gurken zu tun hat. Aber ich möchte euch sagen, auch Gurken können geheiligt werden. Und das seht ihr hier, dieses Ergebnis. Also genau diese Art habe ich noch nicht probiert, aber ihr dürft es nachher tun. Und ich erkläre euch gleich, warum ich das euch als Beispiel so mitgebracht habe. Jetzt kommt, glaube ich, versuchen wir mal das nächste zu machen. Genau. Stellt euch vor, wenn Gott euch beruft, seid ihr so eine Gurke. Ja? Die sieht doch eigentlich gut aus. Passt doch, oder? Aber ich finde Gurken manchmal geschmacksarm. Da ist nicht viel Geschmack drin. Und gut, wenn sie völlig durchgezüchtet ist, ist oft noch weniger Geschmack drin. Und dann muss man Salz drauf tun, vielleicht ein bisschen Pfeffer, wird es ein bisschen mehr. Aber die Gewürzgurken schmecken doch noch anders. Also als erstes kommt ja die Ernte. Und als wir zum Glauben gekommen sind, war das etwas, was Gott als Ernte bezeichnet. Er hat euch geerntet, er hat euch in sein Reich gerufen. Und er hat euch auch ausgesucht. Und das Waschen könnte man vergleichen mit der Taufe. Er hat euch, es gibt ein Wort, das heißt, wir werden in der Taufe gewaschen. Im Wasserbad des Wortes, davon spricht die Bibel auch. Und dann wird alles fest zusammengeschichtet, kommt alles zusammen in eine Gemeinde. Also wenn es jetzt ganz voll wäre und hier überall noch Stühle ständen, ja, wenn man ganz eng zusammensitzt, dann merkt man manchmal, dass es unbequem ist, wenn zu viele Leute da sind. Kennt ihr das auch von woanders? Jetzt haben wir richtig viel Platz und durch Corona ist es leider noch mehr geworden. Wir kommen zusammen in einer Gemeinde, haben Gemeinschaft miteinander. Dann kommen Gewürze in das Glas. So, das nächste bitte. Hier steht Senfkörner, Dill, Zwiebel, Pfefferkörner, Pimentkörner, Estragon, Lorbeerblatt. Habt ihr all die Gewürze schon mal alle für sich einzeln gegessen? Kann man nicht essen. Unmöglich. Geht gar nicht. Und Gott hat auch Gewürze, die er mit in dieses Glas Gemeinde tut. Die habe ich uns mal aufgeschrieben. Heiliger Geist, Gottes Wort, Lobpreis und Anbetung, Liebe Gottes, Vergebung, Annahme, Dankbarkeit, Hingabe, Gemeinschaft, Gehorsam, Abendmahl. Das sind doch tolle Zugaben, oder? Wenn wir sie mit Freude und Glauben alle annehmen und aufnehmen in uns, dann ist das doch was Tolles, oder? Finde ich. Aber Gott belässt es nicht dabei. Er macht es uns gar nicht so einfach. Wie ist es mit Schwierigkeiten, mit Niederlagen? Wie ist es mit Kämpfen, mit Scheitern? Ich habe Scheitern erlebt in meinem Leben. Ich habe auch Krankheiten erlebt, die ich nicht wollte. Gehört das auch zu Gottes Gewürzen? Oder sagen wir, das Gute, was ich da als erstes aufgeschrieben habe, in den ersten beiden Spalten, das gehört dazu, das andere nicht? Redet Gott auch? Wirkt er auch Gott durch schwierige Dinge in unserem Leben? Dann soll eine Lake hergestellt werden mit Essig, Wasser, Salz und Zucker. Die Mischung macht's. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns, für jede Gemeinde auch eine besondere Mischung hat. Diese Gemeinde ist nicht die Arche Alstertal, aus der ich komme. Oder die anderen Gemeinden hier in Ratzeburg, die auch ihre Berechtigung haben. Ich glaube, dass Gott einen Plan hatte damit, dass ihr zusammen seid, so wie ihr seid. Und dass er euch auch hilft, eine besondere Gemeinde zu sein, die für ihn einsteht. Nicht in Konkurrenz zu den anderen, sondern als Ergänzung. Eine einzigartige Mischung, die einen besonderen Geschmack hervorruft. Dann als nächstes werden die Gurken und die Gläser alles verschlossen und randvoll gefüllt mit dieser Lake. Und dann werden die Gläser verschlossen und 15 bis 20 Minuten eingekocht. Was bedeutet das für uns? Habt ihr schon mal Druck erlebt? Hat sich da etwas verändert für euch? Hat das etwas mit euch gemacht? Ich spreche zu euch als Christen, nicht zu Leuten, die immer auf der Kippe stehen, glaube ich nun oder glaube ich nicht. Die Schwierigkeiten eures Lebens, ich möchte euch sagen, ich habe vorher gesagt, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist da. Und sie ist auch da, wenn ihr in eine Krise kommt. Sie ist da und sie bleibt da. Auch wenn du bedrängt wirst, wenn du Mobbing erlebst und nicht weißt, wohin du wirklich gehen sollst, wenn deine Ehe vielleicht am Zerbrechen ist, passiert auch unter Christen. Es ist so. Es ist traurig. Es ist ja. Und man kann sagen, das darf doch nicht sein. Aber es passiert. Und dann ist es gut, wenn du guckst, da ist ein Gott, der ist da. Der geht nicht weg. Er ist treu. Wisst ihr, was dieses, am Ende dieses Einkochens ist? Die Gurke nicht mehr dieselbe, wie sie vorher war. Die wirkliche Veränderung geschieht durch diesen Druck, der kommt. In Römer 5, das ist die nächste Folie bitte, steht etwas ganz Interessantes. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, über all die guten Dinge, sondern wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Wenn du mit Jesus verbunden bist und in Nöte kommst, dann setzt das einen Prozess in dir in Gang, der dich verändert. Und das möchte ich vergleichen mit diesem Prozess des Einkochens der Gurken. Wenn ich nur die Gurke da reinlege und das Glas zumache und die Lake drauf tue und diese Hitze, diese Not kommt nicht, verändert sich auch in deinem Leben nichts. Dann kann ich hinterher wieder aufschrauben und die Gurke hat vielleicht ein bisschen was von dem angenommen, aber sie ist nicht durchdrungen von dem, was Gott mit dir vorhat. Wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, befestigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also es ist ein Prozess, der passiert, wenn wir unter Druck kommen. Manche sprechen auch von einer Feuertaufe, die kommt, wenn wir in Schwierigkeiten und Herausforderungen sind. Das Ziel Gottes mit dem, dass er dir das zumutet, ist, dass du dich am Ende ihm näher weißt als vorher. Das Ziel Gottes damit ist, dass du dich seiner sicherer bist als zuvor. Natürlich versuchen wir durch dieses Leben so zu kommen, weil wir leben müssen, wir müssen arbeiten, wir müssen zur Schule gehen, all diese Dinge und müssen gucken, dass wir als Rentner einigermaßen gesund bleiben und füreinander sorgen. Ja, das müssen wir, aber unsere Hoffnung geht weit über das hinaus, was wir hier sehen und erreichen können. Unsere Hoffnung ist unsere Ewigkeit, unsere Zeit bei Gott. Und Gott will, dass unser Innerstes durchdrungen wird mit diesem Wesen Gottes, was er uns verheißen hat und was auch passiert durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Insofern möchte ich euch fragen, seid ihr als FECG eine Gurkentruppe Gottes in Ratzeburg? Nein, nicht in diesem negativen Sinn. Aber ihr seid eine Gruppe Gottes, ihr seid eine Mannschaft Gottes, die er durchdringen möchte. Er möchte, dass sein Geist euch und seine Liebe euch kennzeichnet, euer Leben. Er möchte, dass ihr bekannt werdet als eine Gemeinde, die zu Gott steht und von der Segen ausgeht. Ein Wort von Jesus hat mich kürzlich berührt und das möchte ich euch auch weitergeben, dass zu Jesus besonders die Leute kamen, die kaputt waren. Ich glaube, Luther übersetzt das mit Zöllner und Sünder. Die waren von Jesus magnetisch angezogen. Und ich wünsche euch, dass ihr eine Gemeinde werdet und seid, die diese Menschen anzieht, die Gott brauchen. Es ist eine schöne Gegend hier, ich glaube 43.000 Einwohner. Aber Gottes Wort sagt, jeder Mensch ist eigentlich kaputt. Und ich wünsche euch, dass euer Herz brennt und dass Gott euch ermutigt. Ich bete das auch für mich, auch auf dem Campingplatz mit den Leuten, mit denen ich da in Verbindung komme. Dass mein Herz offen ist, aber dass Gott mir auch Worte gibt, sie zu erreichen, um ihnen zu zeigen, es gibt einen Jesus, der sie liebt. Es gibt einen Jesus, der für sie ans Kreuz gegangen ist. Es gibt keine bessere Botschaft, aber oft, glaube ich, ist es notwendig, dass Gott unser Inneres verändert. Und das erbitte ich für euch. Und ich erbitte es auch für euch, dass ihr in den Herausforderungen, die ihr auch als Gemeinde habt, ich glaube, ihr habt irgendwie im Herbst nochmal eine neue Wahl eures Vorstandes oder der Gemeindeleitung. Und das ist immer auch herausfordernd. Wer ist denn geeignet? Wer ist denn die richtige Person, das zu tun? Und ihr habt auch die Pandemie hinter euch. Und auch da gab es, wie bei uns auch und in allen Gemeinden eigentlich auch so, viele Auseinandersetzungen, wo man dachte, ist das denn auf einmal, sind wir das eigentlich noch? So ging es uns mir manchmal mit Geschwistern. Und man muss sich auch selber fragen, die Dinge, die wir dann auf einmal trennend erleben, sind die denn so richtig? Ich glaube auch, dass diese Corona-Zeit etwas war, ein Sturm, eine Not, eine Herausforderung, wo Gott uns geprüft hat, wo ist denn euer Herz? Was ist denn das Zentrum der Gemeinde? Und es ist gut, beieinander zu bleiben, auch wenn man vielleicht unterschiedliche Ansichten hat zu Masken, zu Impfen. Ist das das Zentrum unserer Gemeinde? Nein. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Jeder wird sterben. Ja. Ich will das gar nicht bagatellisieren. Unsere Regierung hat aber auch eine Verantwortung für das, wie sie das Volk leitet. Und sie macht auch nicht immer alles richtig. Haben sie nicht. Ich weiß es. Und doch hat Gott sie gesetzt. Komischerweise sagt Paulus das an einer Stelle. Gott hat die Regierenden gesetzt. Kann man viel drüber nachdenken. Und wir sind gerufen, Gott darin auch zu gehorchen, dass wir uns unterordnen, da wo es nicht dem eindeutigen Willen Gottes widerspricht. Und ich bin erschrocken gewesen über viele Dinge, die so in den Vordergrund gekommen sind, wo ich dachte, Menschen sind auf einmal so missionarisch für ihre Covid-Einstellung und Corona, wo ich sie als Christen nie so missionarisch gesehen habe. Wo ich gesagt, wenn dieses Wirken für Jesus da wäre, was wäre das für ein Gewinn? Das wünsche ich uns, dass wir das lernen. Das gibt einen Gott, der uns liebt, in einer Welt, die Gott leugnet. Ich glaube, dass wir als Westdeutsche, und die ostdeutsche Grenze, die DDR-Grenze war ja ganz nah dran. Ich glaube, das war Kalkutte, das war Kilometer entfernt, war das schon die Grenze nach Mecklenburg damals und zur DDR. Damals sagte man, die DDR ist entkirchlicht. Da gab es vielleicht noch 2% offizielle Christen. Hier ist es vom Glauben her nicht anders. Von der Kirchenzugehörigkeit sind wir bei unter 50% insgesamt inzwischen. Aber wenn man Leute fragt, glaubst du das, was in der Bibel steht? Glaubst du an Jesus? Glaubst du an die Auferstehung? Kriegt man wenig klare, deutliche Antworten, die Gott uns geschenkt hat und die uns auch Hoffnung machen. Um dieser Welt zu begegnen, brauchen wir immer wieder das Eintauchen in die Gegenwart Gottes. Und wir müssen es auch lernen, dass in den Schwierigkeiten wir Gott suchen. Ich bin einmal krank geworden, weil Gott zu mir reden wollte. Ich hatte einen sehr guten Job im Krankenhaus. Ich war im Management, im Pflegedienst, habe viel gearbeitet. Es hat mir auch Spaß und Freude gemacht. Und dann wurden von unserem Team die Hälfte der Leute wegrationalisiert. Und ich habe immer gedacht, ich schaffe das. Aber Gott hatte vorher schon einen Ruf auf mein Leben gelegt. Und ich wusste nicht genau, wann muss ich denn irgendwas ändern. Und dann habe ich eine Herzerkrankung gekriegt, eine Entzündung an der Herzinnenhaut. Und auf einmal war ich wie ein alter Mann, obwohl ich erst Mitte 50 war. Und da hat Gott zu mir geredet. Da konnte er zu mir reden. Und das war so gnädig für mich, das auch so wahrzunehmen. Und auch barmherzig von Gott. Ja, es war nicht witzig, diese Erkrankung. Meine Frau hat eigentlich mehr darunter gelitten als ich, weil sie Angst um mich hatte. Und ich, also gut, das bin ich vielleicht auch. Ich habe gedacht, ja, ich bin jetzt krank, aber Gott ist ja da und er redete zu mir. Und ich habe dann eine klare Entscheidung getroffen, auch diesen Beruf aufzugeben und noch in der Gemeinde als Pastor zu dienen. Und daran merkte ich auch, dass diese Krise ein Geschenk Gottes war. Und ich glaube, Gott möchte immer wieder durch Krisen uns herausfordern, nach ihm zu fragen, ihn zu suchen, sein Herz zu suchen und zu gucken, was hast du denn vor Gott? Ja, wir brauchen alle Entspannung in dieser Zeit. Und jetzt habe ich noch mal eine, zum Abschluss eine schöne Folie mit dem, nein, davor bitte, davor. Das Wort von Jeremia nochmal, das steht Jeremia 31, 25, Vers 16, 20. Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt. Darum heißt es, ich wachte auf und sah umher, mein Schlaf war mir köstlich gewesen. Wisst ihr, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, und gleich werden wir ja noch eine Zeit haben, Gott anzubeten, dann ist Gottes Ziel mit uns, dass er unsere Seele mit seiner Gegenwart erfüllt. Jeremia spricht hier von einer erschöpften Seele. Und wenn du erschöpft bist, dann möchte ich dir sagen, dass ein Gott, der dich erfüllen möchte, der dich neu ermutigen möchte und der da ist. Und wenn du es heute nicht so erfährst, vielleicht übst du das einmal, auch wenn du aufwachst, wenn du morgens als erstes daran denkst, wenn du aufwachst oder wenn die Kinder aus dem Haus sind und dich nicht mehr nerven, dass du darüber nachdenkst, weil dieses Wort, Jesus ist Gnade. Jesus ist Gnade und Gott ist Liebe. So wie du bist, ist es okay. Auch wenn du Mängel hast, da ist die Gnade deines Herrn Jesus. Da ist die Liebe dieses Gottes, der dich gerufen hat. Und da ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wenn du in neuen Sprachen beten kannst, dann tu das auch. Auch das beschreibt Paulus als etwas Stärkendes, Ermutigendes. Und dann steht da, ich wachte auf und sah umher und mein Schlaf war mir köstlich gewesen. Ich wünsche euch, dass ihr täglich neu in diese Entspannung reinkommt, dass die Gegenwart Gottes euch stärkt, eure Seele füllt, bei all dem, was an euch zehrt. Ihr könnt als Lobpreisgruppe nach vorne kommen. Weißt du, wenn wir so miteinander umgehen und auch diese Durchtränkung Gottes zulassen, dann verändert sich unser Herz. Und ihr alle kennt diesen Vers aus Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Das ist die nächste Folie. Und das ist die Folge dieser Durchtränkung unseres Lebens mit dem Geist, mit der Gegenwart Gottes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ich weiß, wenn wir uns das so angucken, dann können wir genau sagen, an der und der Stelle habe ich noch Mangel. Ja, aber Gott ist ja mit uns auf dem Weg. Und es ist gut, dass wir diese schwierigen Phasen unseres Lebens, diese Drucksituationen oder da, wo Feuer ist in unserem Leben, nicht wegschieben. Und sagen, ich verfluche das und das ist vom Teufel und was weiß ich. Es gibt ganz interessante, schwierige theologische Herangehensweisen im freikirchlichen Bereich manchmal, wo ich sage, nee, Gott hat den Weg uns vorbereitet. Die ersten Christen, die wussten noch, dass Jesus ihnen sogar Verfolgung vorhergesagt hatte. Und ich weiß nicht, ob wir davon vorbeigehen. Ich glaube, viele von uns haben das sicherlich in bestimmten Phasen ihres Lebens auch erlebt, wo wir verlacht wurden, weil wir zu Christus gehörten, uns zu ihm bekannt haben. Und auch das sind Phasen, wo Gott unser Herz verändert und uns seine Gegenwart in besonderer Weise auch schenkt. Ja. Ich möchte gleich noch einmal beten und dann ein Lied mit euch singen, das heißt, Gott ist gegenwärtig. Das passt zu dem, was ich gepredigt habe. Und ich möchte jetzt noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns durch dieses Leben führt. Ich danke dir, dass du selbst Liebe bist. Danke dir, Jesus, dass du Gnade bist. Und dass diese Gnade und diese Liebe auch dann da ist, wenn wir wirklich in Not kommen, wenn wir Schwierigkeiten haben. Ich danke dir für meine Geschwister, die heute hier sind und durch, die du durch so vieles schon geführt hast. Ja, und ich bete für sie und für alle, die es betrifft, dass du sie stärkst heute. Ich bitte, dass du kommst und die Seelen, die ermüdet sind, die schwach und matt sind, dass du sie stärkst, Jesus. Herr, wir beten dich an als unseren Herrn und Gott und Erlöser. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart, die da ist. Ich danke dir für die Hilfe, die durch dich immer kommt und dass du immer ansprechbar bist. Komm mit deinem Segen, komm mit deinem Trost, wo Trauer ist, Herr. Und da, wo Geschwister keinen Ausweg sehen, Herr, da öffne ihnen die Augen für das, was du vorbereitet hast. Im Namen Jesus. Amen. Amen.